Syrer feiern einen Islamisten und machen keinen Hehl daraus, dass sie in Deutschland bleiben wollen. Genau das spielte sich gestern auf den Straßen von Berlin ab, direkt vor dem Kanzleramt. Auf 1 war mit der Kamera dabei. Außerdem in dieser Sendung. Schon vor dem Irankrieg stieg der Gaspreis um 80%. Und im Interview des Tages, der Rapper Belash spricht Klartext. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Am Montag besuchte Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa Deutschland. Er traf dabei auch Bundeskanzler Friedrich Merz. Ein zentrales Thema war die mögliche Rückkehr von Syrern, die seit Beginn des Bürgerkriegs nach Deutschland gekommen sind. Merz erklärte dazu auf einer gemeinsamen Pressekonferenz.
Ich weiß, die Mehrzahl der Syrerinnen und Syrer in Deutschland, die in Deutschland Zuflucht gefunden haben, wollen zurück in ihre Heimat.
Der Kanzler sprach konkret von bis zu 80% der in Deutschland lebenden Syrer. Ein Teil von ihnen feierte al-Sharaa auf den Straßen von Berlin. Für einige gilt der frühere Kommandeur einer islamistischen Miliz offenbar als Hoffnungsträger. Damit stellt sich eine zentrale Frage. Ist der ursprüngliche Fluchtgrund, die Angst vor der Regierung in Damaskus, noch gegeben? Und vor allem, sind die Betroffenen tatsächlich bereit, zurückzukehren? Auf 1-Reporter Roy Grassmann hat sich dazu umgehört.
Ja, sagen die Präsident al-Sharaa.
Ja, genau. Ich hoffe, er kommt her und dann können wir sehen ihn.
Ja. Ja. Sind Sie damals geflohen wegen Assad hierher nach Deutschland?
Ja, wegen Assad natürlich, weil Assad hat unsere viele Bombardier geschickt und hat vielleicht 2 Millionen alle.
Nun haben Sie ja einen Präsidenten, den Sie gut finden. Würden Sie denn selber jetzt sagen, Mensch, dann gehen wir nach Syrien mit dem Präsidenten und würden das Land wieder mit aufbauen?
Aber jetzt, weißt du, jetzt unser Land alle kaputt. Können wir nicht jetzt zurück nach Syrien, aber vielleicht nach 10 Jahren können wir.
Ich bin tatsächlich Syrer. Ich mag den Präsidenten noch aktuell. Ich finde es gut, was er noch für das Land gemacht hat. Es ist auch sehr wichtig, dass man finanziell sicher wird. Das heißt, ich arbeite hier als Informatiker. Ohne quasi einen sicheren Job in Syrien zu haben, würde ich halt nicht zurückkommen, denke ich.
Jetzt, ich kann nicht zurück, weil ich habe Aufenthaltstitel und ich habe jetzt einen Bürgerungseintrag gemacht.
Unterstützung erhalten derartige Stimmen von der Einwanderungslobby. Der Verein Pro Asyl und die Landesflüchtlingsräte äußerten sich in einer gemeinsamen Erklärung zur Syrienpolitik der Bundesregierung. Darin heißt es, diese beschädigt das Vertrauen bei Hunderttausenden von Menschen, die in Deutschland Schutz gesucht haben und längst Teil dieser Gesellschaft geworden sind. Die Europäische Union will weitere 1,5 Milliarden Euro in die Rüstungsproduktion investieren. Das erklärte Kommissionssprecher Thomas Renier am Montag.
Some key takeaways. Rund 700 Millionen Euro werden die Produktion von Drohnenabwehrsystemen, Raketen und Munition unterstützen. 325 Millionen Euro werden den Start und die Umsetzung ambitionierter gemeinsamer Industrieprojekte mit Norwegen und der Ukraine fördern. Die ersten Projekte werden bereits morgen gestartet und im Förder- und Ausschreibungsportal verfügbar sein.
Auffällig ist vor allem das Tempo. Die Ausschreibungen sollen bereits wenige Stunden nach dem Beschluss veröffentlicht werden. Kritiker sehen darin einen Versuch, eine breitere Debatte über das neue Rüstungsprogramm zu vermeiden. Die Entscheidung werfe damit auch Fragen zur Transparenz des Brüsseler Vorgehens auf. Die Preise für Erdgas in Deutschland sind seit Einführung der Russland-Sanktionen um 79% gestiegen. Dies geht aus einer Presseerklärung des Statistischen Bundesamtes vom Dienstag hervor. Im zweiten Halbjahr 2025 kostete eine Kilowattstunde Erdgas demnach im Schnitt 12,23 Cent. Die Diskussion über EU-Sanktionen gegen Journalisten und Publizisten geht weiter. Jetzt sorgt eine Antwort aus dem Auswärtigen Amt für neue Fragen. Ministeriumssprecher Josef Hinterseer äußerte sich zu den Maßnahmen gegen den Journalisten Hüseyin Doğru. Diese wurden zuletzt auch auf dessen Ehefrau ausgeweitet. Auf die Frage der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung, ob sogar Lebensmittelspenden an Doğru verboten seien, sagte Hinterseer.
Es geht, wie Sie sagen, um Sanktionen der Europäischen Union, die einstimmig beschlossen wurden. Personen, die mitunter wegen Desinformation sanktioniert sind, benutzen systematisch russische Narrative, die unsere Informationsräume in Europa beschädigen. Diese Schäden an Informationsräumen nehmen wir nicht hin. Deswegen hat sich die Europäische Union eben diese Möglichkeit der Sanktionierung gegeben.
Was Hinterseher mit dem Begriff unseren Informationsraum genau meint, bleibt unklar. Eine entsprechende Anfrage von Auf 1 ließ das Auswärtige Amt bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Beobachter glauben jedoch, im gegebenen Zusammenhang lasse sich der Begriff offenbar vor allem als Informationsmonopol verstehen. Unterstützung für das Vorgehen gegen Dogru kommt vom Deutschen Journalistenverband. Der Verein verwies gegenüber der Zeitung Neues Deutschland auf die offizielle Sanktionsbegründung Brüssels und erklärte, solange uns keine gegenteiligen Informationen vorliegen, sehen wir keinen Anlass, die Sanktionen gegen Herrn Dogru zu kritisieren. Der DJV steht bereits seit längerem in der Kritik. So begrüßte die Organisation Ende 2023 ein angebliches Sendeverbot gegen Auf 1. Gemeint war ein Verbot für den Sender Schwarz-Rot-Gold-TV, Teile unseres Programms zu übernehmen. Zudem forderte der Verband erst vor wenigen Wochen eine staatlich organisierte Finanzierung von Medien. Demnach sollen Medien Geld erhalten, wenn sie einen unverzichtbaren Beitrag zur politischen Willensbildung leisten. Derartige Forderungen sind nicht Teil einer isolierten Debatte. Auch in anderen Bereichen werden Verschärfungen vorbereitet. Ein Beispiel, der Umgang mit sogenannten Deepfakes. Das Bundesjustizministerium arbeitet derzeit an einem Gesetzesentwurf. Öffentlich begleitet und eingerahmt wurde dieser durch die Kampagne rund um die Schauspielerin Colleen Fernandes. Nach Informationen des Branchendienstes Beck aktuell ist ein neuer Straftatbestand geplant. Demnach soll bestraft werden, Zitat, wer einen computergenerierten Inhalt an Dritte weitergibt und dadurch den Anschein erweckt, ein tatsächliches Geschehen in Bezug auf eine andere Person wiederzugeben. Sanktionen hier, neue Gesetze dort. In beiden Fällen gehe es letztlich um die Einschüchterung von Kritikern, kommentiert Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet.
Jeder, der sich dagegen äußert, wird nun zur Zielscheibe. Ursula von der Leyen will ein Klima der Angst erzeugen, damit alle Bürger, die mit der Politik dieser EU nicht einverstanden sind, gefälligst ganz ängstlich leise sein sollen, den Mund halten sollen. Ihr könnt schon gegen uns sein, aber ihr sollt es nicht sagen, nicht eurem Nachbarn und schon gar nicht im Internet schreiben. Und deshalb kommt jetzt die Klarnamenpflicht im Netz, das Social-Media-Verbot, vorgeblich nur für die Jungen. Darum müssen wir uns schon in wenigen Monaten mit Gesichtsscans im Internet anmelden. Und wer die Politik kritisiert oder einen Politiker Schwachkopf nennt, dem wird dann die Türe von der Staatsmacht eingetreten. Hausdurchsuchung, Anzeige, Kritik ist in unserer Demokratie unerwünscht. Das erste Tyranneninstrument in dieser ganzen Angstmacherkampagne ist die sogenannte EU-Sanktionsliste.
Dieser Kommentar ist ein Ausschnitt aus der Sendung Die EU verbietet diesem Mann, sich selbst Essen zu kaufen. Zu sehen unter www.auf1.tv. Jeder Widerspruch soll in der EU ausgeschaltet und Kritiker finanziell vernichtet werden. Mit Ihrer Spende können Sie dazu beitragen, die Meinungsfreiheit möglichst lange zu erhalten. Alles Nötige dazu finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Ein einzelner Hashtag, also ein Verweis auf ein Thema in sozialen Medien, kann bereits Ermittlungen auslösen wegen Meinungsverbrechen. Das bestätigte das Bundeskriminalamt gegenüber Auf 1. Hintergrund ist ein Verfahren gegen das Medium Achse des Guten. Der Vorwurf lautet: Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Auslöser war laut BKA ein Beitrag auf der Plattform X, der laut der Behörde, Zitat, aufgrund des dort verwendeten Hashtags Alles für Deutschland als strafrechtlich relevant eingestuft wurde, so das BKA gegenüber unserer Redaktion. Mit dem Hashtag hatte die Achse des Guten auf einen Artikel verwiesen, in dem es heißt, dass die zitierte Parole bereits vor der Zeit des Nationalsozialismus verwendet wurde, unter anderem in SPD-Zeitungen. Den ursprünglichen Artikel selbst hatte das BKA demnach als nicht strafbar eingestuft. Grund für die Ermittlungen war offenbar eine Anzeige der Meldestelle Hessen gegen Hetze. In knapp zwei Wochen wird in Ungarn ein neues Parlament gewählt. Schon jetzt beginnt der Streit um die politische Bewertung der möglichen Ergebnisse. Als wahrscheinlich gilt, ein Sieg der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban würde von der Europäischen Union als Ausdruck von Wahlfälschungen bewertet werden. Auch die Anhänger der nationalkonservativen Regierung bereiten sich vor. Die katholisch-konservative Gruppe Liberty Coalition kündigte in einer Presseerklärung an, eigene Wahlbeobachter zu entsenden. Zur Begründung heißt es, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die OSZE, wähle ihre Beobachter parteiisch aus. Wörtlich erklärt die Gruppe, die Entscheidungen der OSZE bestärken die Überzeugung, dass es notwendig ist, eine zusätzliche internationale Wahlbeobachtungsmission einzusetzen, die sich aus qualifizierten und unparteiischen Mitgliedern zusammensetzt. Der Mordfall um den konservativen Influencer Charlie Kirk nimmt eine überraschende Wendung. Denn neue Erkenntnisse werfen Zweifel an der bisherigen Darstellung auf. Eine Untersuchung der US-Behörde für Schusswaffen ATF legt nahe, die tödliche Kugel könnte nicht aus dem Gewehr des tatverdächtigen Tyler Robinson stammen. Die britische Zeitung Daily Mail zitiert aus dem Bericht, die bei der Obduktion sichergestellte Kugel konnte dem Gewehr nicht zugeordnet werden. Allerdings ist diese Aussage nicht eindeutig. In der US-Rechtssprache könnte sie auch bedeuten, dass die Kugel zu stark beschädigt war, um eindeutig zugeordnet zu werden. Hinzu kommt, auf den untersuchten Beweismitteln wurden neben Robinsons DNA auch die DNA weiterer Personen gefunden. Die Verteidigung will diese Ungereimtheiten nutzen. Sie plant, eine für Mai angesetzte Voruntersuchung um mindestens 6 Monate zu verschieben. Die Staatsanwaltschaft hat sich zu den neuen Erkenntnissen bislang nicht geäußert. Der Iran-Krieg geht inzwischen in die 5. Woche. Ein Ende ist derzeit nicht absehbar. Im Gegenteil, neben Hinweisen auf Gespräche mehren sich vor allem die Anzeichen für eine mögliche Ausweitung des Konflikts. US-Medien berichten über Pläne für eine Invasion an der iranischen Küste. Im Zentrum könnte die Insel Karg stehen. Dort befindet sich ein wichtiges Ölterminal. US-Präsident Donald Trump sagte dazu, vielleicht nehmen wir die Insel Karg ein, vielleicht auch nicht. Es würde auch bedeuten, dass wir eine Weile dort bleiben müssten. Ankündigungen Trumps gelten jedoch nicht immer als verlässlich. Die Meinung des Präsidenten kann sich schnell ändern. So behauptete das Wall Street Journal am Dienstag, Trump wolle den Krieg beenden, auch wenn die Straße von Hormuz geschlossen bleibe. Der Iran-Kenner Shakib Mohammad Gu warnt dennoch ausdrücklich vor einer Invasion der Insel Karg.
Die Insel ist bereits als Festung vorbereitet. Es gibt Antipanzer- und Antipersonenminen und Eliteeinheiten sind dort stationiert. Jede Landung würde leider in einem Massaker enden. Und da ich auch sehr oft jetzt den Vergleich mit Vietnam höre, auch in den amerikanischen Medien, wird die iranische Seite alles daran setzen, auch genau solche Bilder für die amerikanische Gesellschaft zu produzieren.
Offiziell könnte eine Bodenoffensive damit begründet werden, die Straße von Hormuz zu sichern. Der Iran hatte angekündigt, künftig eine Transitgebühr für die Meerenge zu erheben. Nach Einschätzung von Mohammad Gu wäre ein solcher Schritt Teil einer größeren Neuordnung der internationalen Handelsbeziehungen.
Länder wie China, Russland oder befreundete Staaten des globalen Südens werden natürlich einen freien Durchgang in Hormuz auf langfristiger Sicht haben. Westliche Staaten, die Kriegsverbrechen unterstützen, die werden natürlich blockiert werden und müssen horrende Durchgangsgebühren bezahlen. Und am Ende ist es eine praktische Umsetzung und eine Abkehr vom Petrodollar und von der US-Hegemonie, wo Sachen einfach diktiert werden und nicht die Interessen der Länder, der Anrainerstaaten betrachtet wurden.
Gu sieht den Konflikt bereits in einer neuen Phase. Seiner Einschätzung nach hat die 3. Eskalationsstufe begonnen, mit möglichen Folgen für die Weltwirtschaft. Mehr dazu im vollständigen Interview, exklusiv unter www.auf1.tv. Neue Vorwürfe richten sich gegen das Netzwerk um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und seinen langjährigen Finanzier Leslie Wexner. Demnach sollen beide in Ohio Strukturen aufgebaut haben, die an einen Wohlfahrtsstaat für Tech-Unternehmen erinnern. Damit schufen sie de facto ein privates Regierungssystem. Berichten zufolge flossen Milliardenbeträge unter anderem aus Steuerquellen in den Aufbau großer Datenzentren. Die Folgen waren, so der Vorwurf, steigende Strompreise und weniger Mittel für öffentliche Aufgaben wie Schulen oder Gesundheitsversorgung. Die Journalistin Whitney Webb bezeichnet Ohio in diesem Zusammenhang als Versuchslabor für Technofeudalismus. Kritiker sehen darin ein Modell, das über Ohio hinaus ausgeweitet werden könnte. Epsteins Netzwerke schufen also die Infrastruktur für eine privat kontrollierte Tech-Zukunft auf Kosten der Bürger. Der Staat werde dabei in eine private Aktiengesellschaft umgewandelt mit uneingeschränkter Kontrolle durch die CEOs. Beteiligt sind übrigens Personen wie Palantir-Überwachungstechnologe Peter Thiel oder sein enger Vertrauter US-Vizepräsident J.D. Vance. Sie stehen auch der Dark Enlightenment-Bewegung von Curtis Yarvin nahe, die ein neues diktatorisches System mit monarchischen Zügen schaffen wolle. Vor wenigen Wochen gingen in Berlin tausende Menschen gegen Kindesmissbrauch auf die Straße. Am Rande der Veranstaltung konnte auf eins mit dem Musiker Bela sprechen, der unter anderem als schonungsloser Systemkritiker bekannt ist.
Ja, hier haben wir den bekannten Rapper und auch YouTuber Bela. Ich habe Ihren Kanal ja schon etwas länger verfolgt und Sie scheinen sich ja schon seit längerer Zeit mit sogenannten Verschwörungstheorien zu befassen. Wie kamst du dazu?
Der Türöffner war tatsächlich eine Dokumentation namens Loose Change, die damals rausgekommen ist über den 11. September. Und im Zuge der ganzen Verschwörung um den 11. September herum habe ich mich angefangen, natürlich mit ganz vielen anderen Sachen zu beschäftigen. Und so kommt man vom Hundertsten ins Tausendste und jetzt sind wir hier.
Heute unterstützen Sie die Demo für die Kinder mit Servan Aidu zusammen. Sie haben sich auch, wenn ich das richtig verstehe, sehr intensiv in Ihren Videos mit den Epstein-Files auseinandergesetzt.
Ja, das stimmt, ja.
Was ist Ihre Meinung? Wird der Druck durch diese Demo so stark, dass es eine ernsthafte Aufarbeitung geben wird, auch hierzulande? Ich meine, es wurde ja vorhin angesprochen, die Deutsche Bank ist mit verstrickt. Es gab einige Politiker, die mit verstrickt waren. Die reichen bis in die SPD und CDU. Was ist Ihre Meinung? Wird man irgendwann sich dem Druck beugen oder wird man es einfach beiseite wischen?
Also es geht jetzt erstmal nur darum, ein Zeichen zu setzen. Die Leute wie wir damals, die während der Corona-Krise Content geschaffen haben und wirklich sehr, sehr viel riskiert haben für diese Wahrheit. Wir haben auf diesem Feld gekämpft. Auf der anderen Seite gibt es Leute wie hier jetzt gerade, die auf die Straße gehen. Und alle zusammen möchten Teil der Wahrheit sein, der Wahrheitsbewegung. Und deswegen habe ich jetzt auch diesmal gesagt, dass ich auch mal zu einer Demo komme, was ich noch nie gemacht habe. Und einfach mal gucke, wie der Vibe ist. Wer sind denn diese Leute? Ja, und Xavier Naidoo ist halt jemand, der gehört unterstützt, weil er quasi seine Position aufs Spiel gesetzt hat. Es ist einfach, als Privatperson gegen oder für etwas zu sein. Aber wenn man in der Öffentlichkeit steht, ja, da hat man viel zu verlieren. Und in dem Augenblick sind diese Leute ganz, ganz wichtig. Ja? Und von daher bin ich jetzt auch hier und möchte einfach Teil einer historischen Sache sein, nämlich der ersten groß angelegten Demonstration gegen institutionalisierten und eigentlich auch organisiertes Verbrechen in Bezug auf Kindesmissbrauch. Ich glaube, sowas hat es noch nie gegeben in Deutschland, habe ich nicht mitbekommen, vor allem nicht in einer Größe wie hier. Und deswegen dachte ich, Gesicht zeigen muss sein jetzt.
Jetzt haben Sie es ja schon angesprochen auf der Bühne, man wird schnell geframed, entweder ist man rechtsextrem, Schwurbler, Verschwörungstheoretiker, das sind ja alles gewisse Attribute, die wir uns auch gefallen lassen müssen als Sender. Wie läuft so Ihr Alltag ab? Werden Sie gemieden oder sind da auch schon, Sie sind auch eigentlich ein recht erfolgreicher Rapper gewesen und sind da irgendwelche Plattenfirmenmanagement abgesprungen, weil Sie halt diese Themen auch ansprechen?
Also ich bin mit Sicherheit kein erfolgreicher Rapper gewesen. Ich habe 16 Alben veröffentlicht und habe noch nie damit richtig Geld verdient und wurde auch noch nie unterstützt, weder von einem Label noch von einem Management. Also ich habe das wirklich aus purer Leidenschaft gemacht und aus dem Drang heraus, halt meine Inhalte dann auch auf eine CD zu packen, weil meine Texte und Songs waren ja auch immer mit Verschwörungstheorien, in Anführungsstrichen, politischen Sachen und so weiter gespickt. Von daher, es haben einige Leute definitiv Abstand zu uns gehalten, auch nach der Corona-Krise, wo wir uns dann auch positioniert haben. Aber das liegt halt einfach auch ein bisschen so daran, wie ich vorhin gesagt habe. Einige Leute können nicht damit umgehen, dass sie dann auch verlieren können. Und du konntest sehr viel verlieren und du kannst auch heute sehr viel verlieren. Und Xavier kann davon halt ein Lied singen und Gott sei Dank hat er sich da wieder raufgekämpft. Aber ich weiß ja, dass unsere Kollegen Angst gehabt haben, teilweise mit uns Kontakt zu haben. Weil das Label gesagt hat, hey, da darfst du nicht sitzen, hey, mit denen darfst du nichts zu tun haben und so weiter, weil ansonsten verlierst du vielleicht ein Interview, vielleicht auch noch mehr. So, das sind halt alles so Realitäten, die haben mich nicht betroffen. Ich habe selber noch nie diesen Status genossen, da oben wie Xavier stattzufinden. Und deswegen war es auch eine relativ entspannte Nummer von meiner Seite aus, seinen Mund auch aufzumachen, weil ich einfach nichts zu verlieren hatte.
Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja.
Um Ihnen auch weiterhin spannende Interviews und Reportagen bieten zu können, benötigen wir Ihre Unterstützung. Nutzen Sie dazu gerne das Spendenformular direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.